ARD Sounds.
Mobile. Das ist der Name, den unsere deutschen Modefriseure der neuen Frisurenlinie für das Jahr 1961 gegeben haben.
Allgemeine Tendenz der Frisurenmode 1962-63. Der Schwellkopf mit der unnatürlich toupierten Haarfülle ist restlos tot.
Wer in der Frisurenmode 88 topmodisch sein will, der muss Haare lassen.
Und wem bei diesen Frisuren buchstäblich die Haare zu Berge stehen, dem kann nur mit Toleranz geholfen werden. Denn über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Die Haarmode 2000 ist genauso individuell wie androgyn.
O Vlies, des krause Wellen bis zur Schulter schäumen. O Locken, voll von unbewusstem Wohlgeruch. Verzückung, um zu wecken heut in düsteren Räumen Erinnerungen, die in diesem Haare träumen.
Frauenhaar. Klischeehaft bedichtetes Symbol von Weiblichkeit und erotischer Anziehungskraft. In Gedichten, Mythen, Märchen.
Ist das Märchen von Rapunzel nicht die Urszene des Fensterns?
Zopferte Vorstellungen vom schönen Geschlecht. Zeit zu reden. Über
Bärte, Zöpfe, Platten. Haariges Bayern.
Ein bayerisches Feuilleton von Frank Halbach.
Im berühmten Kamasutra, dem wohl berühmtesten Buch über Liebe und Erotik, entstanden im 3. Jahrhundert, gehört die Kunst des Frisierens, Parfümierens und Schmücken des Haars zu den Kamakalas, den 64 Künsten harmonischen Sozialverhaltens.
Die uralte, patriarchale, oberflächliche Bewertung von Frauen. Reduziert auf ihr Aussehen und ihre Haarpracht. Da stehen einem echt die Haare zu Berge.
Also es ist zum Haare raufen mit dir. In der bayerischen Tracht betonen Zöpfe oder Hochsteckfrisuren Weiblichkeit und verleihen eine verführerische Ausstrahlung. Und die Art, wie Frauen dabei ihr Haar tragen, kann Auskunft über ihren sozialen Status geben. Und ob sie noch zu haben sind?
Das Haar bei uns nach wie vor eine Projektionsfläche für Sexualisierung? Ein Fetisch? Von überkommenen Traditionen, die einen ellenlangen Bart haben.
Das Haar als erotisches Versprechen. Wir alle kennen es, wenn nicht von unserem eigenen Leben, so doch von Filmen, die wir vielleicht gesehen haben, dass dann eine Frau vielleicht im entscheidenden Augenblick, wo es knistert, ihr Haar auflöst, zeigt. Ja, es ist in Popmusik eingegangen, in Balladen und so weiter.
Da versteht einer was von Haaren. Der Kunsthistoriker Professor Dr. Christian Jannicke hat zum Thema Frisur und Haar kulturwissenschaftlich geforscht und festgestellt, dass das Haar in der Kultur eine ganz besondere Rolle spielt.
Dadurch, dass das Haar uns ja entwächst, ist es Natur. Und wenn wir uns mit den anderen höheren Affen vergleichen, die wir vielleicht zum Teil selbst noch sind, so sehen wir, das Haarkleid ist und damit auch Natur ist zum Teil zurückgegangen. Und damit wurde aber das Haar, das ja nah am Gesicht als dem Sitz vieler Sinnesorgane und auch dem Gegenüber der Kommunikation, das dort sitzt, dass dem eine besondere Bedeutung zukommt, es nun willentlich zu gestalten.
Haare sind Natur. Als Frisur, aber zugleich Kultur.
Haare in der Frisur entsprechen weitgehend auch der Kleidermode. Die Kleidermode ist ja von ähnlicher Bedeutung. Wir können modisch nicht nicht bedeuten. Und das gilt eigentlich auch für unsere Haare.
Und Mode war schon immer Frauensache.
Vielleicht solltest du dir eher mal um dein Haar Gedanken machen. Denn das männliche Haupthaar gilt seit Menschengedenken als Sitz des Lebens und der Seele. Als das Symbol männlicher Kraft und Potenz. Schon im Alten Testament geht die übermenschliche Kraft des auserwählten Gottes Samson flöten, als ihm seine langen Haare schnipp schnapp abgeschnitten werden. Also, hab die Haare schön.
Moment. Bevor wir uns jetzt in die Haare geraten, wie und wo krieg ich denn schönes Haar?
Na, so wie jedes bayerische Mannsbild, das was auf sich hält. Geh zum Barbier oder heutzutage zum Barber.
Ingolstadt an der Donau. In der Nähe des Hauptbahnhofs wird ein Identitätsversprechen bereitgehalten. Heldenmacher heißt der Barbershop. Jeder Mann ist anders und sie lassen sich nicht in Formen pressen. Deshalb achten wir auf deinen Typ, kreieren deinen eigenen Stil und machen dich zum Helden.
Nicht jeder Haarschnitt ist halt einfach. Sagen wir mal, es gibt Kollegen, die schaffen jetzt einen Fade in 15 Minuten.
Hier arbeitet der Barbier Nico, der die Donau entlang einen weiten Weg in den Westen nach Bayern gemacht hat.
Bei mir sage ich ganz ehrlich, ich brauche manchmal eine Dreiviertelstunde oder mal eine Stunde. Weil ich sage immer so, der Haarschnitt ist halt für mich wie ein Rinderfilet. Weil es ist halt ein bisschen aufwendig. Es ist halt nicht so einfach wie jetzt ein Brot machen, ein belegtes Brot.
Es fühlt sich gut an, wie ein edles Rinderfilet behandelt zu werden, statt wie eine schnede Leberkäsemi.
Was mich interessieren würde, es gibt über den Barber und Barbershops ja jede Menge Klischees. Treffpunkte für Männer, wo traditionelle Männlichkeitsideale gepflegt werden. Heldenmacher. Und Friseure allgemein, heißt es, verdienen nicht viel Geld, oder? Wieso wird dann einer freiwillig Barbier?
Barbier bin ich eigentlich geworden, weil mich das inspiriert hat in den Filmen. Wenn die Herren zum Barbershop gegangen sind, dass sich jetzt da ihre Bärte machen lassen oder die Haare schneiden lassen. Na, mir hat es einfach gefallen, das hat mich inspiriert.
Was das traditionelle Männlichkeitsideal anlangt, was bitte ist so falsch daran, einem Mann das gute Gefühl zu geben, ein Held zu sein? Hinter dem Namen des Barbershops steckt zudem eine Geschichte.
Der Shop heißt Heldenmacher, weil mein Chef mit den Gedanken 2015 dabei war, das Konzept zu gründen. Er hat die Obdachlosen und die Flüchtlinge gratis die Haare geschnitten. Am Münchner Hauptbahnhof, hier in der Innenstadt. Ja, dann war die PR auf ihm, ist auf ihm aufmerksam geworden. Dann haben sie ihn halt gefragt, wieso er das tut. Dann hat er geantwortet, ich versuche den inneren Helden im Mann zu erwecken. Ja, wie das? Ja, Obdachlose, wenn jetzt auf der Straße ist, ist für jeden ein Penner oder ein Sandler. Und wenn es jetzt sick ist, er mir einen neuen Haarschnitt gibt, eine neue Rasur, dann hat er wieder Hoffnung und positive Energie. Dann haben sie gesagt, ah super, dann bist du der Heldenmacher. Ja, und der Heldenmacher ist dann geboren.
Rasur und Frisur als Identitätsstifter.
Symbol von Werten und Idealen. Zeichen von Gruppenzugehörigkeit. Haare, die in Verbindung mit Trachten getragen werden, können sozialen Status und die Zugehörigkeit zu bestimmten Gemeinschaften zeigen.
Traditionelle Bärte als Zeichen von Männlichkeit und Stärke.
Na gut, Haar ist eine gute Sache.
Es ist großes Thema geworden in einem Musical wie Hair zum Beispiel, wo es zum Lebensgefühl und zum Lebenselixier einer ganzen Generation stilisiert wird. Aber man kann es, finde ich, diese Aufführung des Haares auch dort sehen, wo jetzt zum Beispiel der US-amerikanische Verteidigungsminister Hexas zum Beispiel verlangt, dass die hohen amerikanischen Offiziere, darunter viele Generäle und Oberste, jetzt auch gefälligst kurzes Haar zu tragen haben. Das macht ja Militär praktisch gar keinen Sinn. Das sind ja keine Soldaten, die im Zweifelsfall durch einen Bart oder durch langes Haar im Tragen einer Gasmaske oder im Nahkampf irgendwie benachteiligt wären. Folglich hat das nur eine symbolische Bedeutung. Sie führen gewissermaßen Martialik und militärische Einsatzbereitschaft qua Haar auf.
Die Inszenierung des Haars in der Frisur sagt aber nicht nur etwas über die Trägerin oder den Träger der Frisur aus, sondern sehr viel über die Kultur und Gesellschaft, in der sie getragen wird.
Wenn also der Fischgrätenzopf bei uns Weiblichkeit und Tradition symbolisiert, was sagt das dann über Bayern aus?
Das sagt zuallererst mal etwas über einen kulturell konstruierten Zusammenhang von Haar und Weiblichkeit aus. Ein Kontext, der jeder Frau in unserer Kultur und sei sie auch noch so jung, bewusst ist, ebenso wie das, was von Frauenhaar erwartet wird.
Ich würde schon sagen, in unserer Zeit, dass eher Frauen lange Haare haben. Also persönlich kenne ich kaum Männer oder Jungs, die lange Haare tragen. Gerade einfach, weil dieser Kurzhaarschnitt bei Männern oder bei Jungs sehr angesagt ist. Und bei Frauen würde ich einfach sagen, das ist einfach was Ästhetisches, was auch dem Schönheitsideal entspricht der heutigen Zeit, gepflegtes Haar zu haben.
Mona Beichle ist 13 Jahre alt, Schülerin und kommt aus Laupheim im baden-württembergisch-bayerischen Grenzgebiet. Lang soll es also sein, das weibliche Haar. Glänzend, füllig und eine ganze Menge mehr.
Durch Social Media, da werden ja so Schönheitsideale vermittelt. Natürlich unrealistische Schönheitsideale. Wenn man gerade sieht, wenn man sieht, wie die Mädchen rumlaufen, wie Frauen rumlaufen, ist schon sehr offensichtlich, was gerade im Trend ist oder was gerade irgendwie besonders modern ist, wenn man einfach tatsächlich viele gleich rumlaufen sieht.
Und sieht, wie Frau zu sein hat oder sich inszenieren soll.
Weil man hebt sich ungern von der Masse ab und läuft dann halt eher mit. Und das ist halt gerade zum Beispiel die geglätteten Haaren oder halt Dauerwelle zum Beispiel auch, das ist auch ganz wild. Also ich würde sagen, bei Frauen, ja, einfach gerade Locken und Glatthaare, das ist angesagt. Also ich kann aus Erfahrung sprechen, wenn man nicht immer die bestgestylten Haare hat, dann wird man auch schon mal drauf angesprochen und wird so gefragt, was denn mit den Haaren los sei und so. Ich finde das eigentlich auch an sich nicht so schlimm, wenn man irgendwie nicht die bestgepflegtesten Haare ever hat. Aber es gibt Leute, die stört das wirklich. Und dann wird man auch angesprochen dafür. Und natürlich ist es dann unangenehm, das übt Druck aus. Und dann versucht man so ein bisschen mehr mit dem Strom zu schwimmen.
Nicht erst seit es die digitalen Taschenspiegel für die Social-Media-Welt gibt, bewegt das Phänomen Mode die Menschheit.
Sondern schon seit den frühen Hochkulturen. Und dass dabei das Haar eine zentrale Rolle spielte, belegen die archäologischen Funde von Klammern, Haarspangen und Haarnadeln, die etwa von den Ägyptern und Sumerern verwendet wurden.
Die vielen Skulpturen und Statuen von Pharaonen und ihren Gemahlinnen zeigen die Trends am Nil von damals. Für den Herrn gelocktes, etwas längeres Haar, dazu ein schicker, spitzer Kinnbart.
Für die Dame lange Strähnenfrisuren, mit Bändern und Perlen geschmückt oder lang geflochtene Zöpfe.
Dann begann man, sich den Kopf komplett zu rasieren, um Ungezieferbefall vorzubeugen. Die Oberschicht von Memphis und Theben machte daher sogar komplett Tabula Rasa und rasierte alle Körperhaare einschließlich Schamhaar ab.
Während unsere Vorfahren in Bayern in der frühen Bronzezeit noch langhaarig mit verfilzten Zotteln und wildborstigen Bärten über Berge und Wiesen hopsten.
Aber glücklich war man mit der kahlen Mode am Nil nicht. Und deshalb trat dort ab dem 3. Jahrtausend vor Christus bei Frau und Mann die Perücke ihren Siegeszug an.
Also die Perücke hat eigentlich die Frage der Natur in der Frisur verabschiedet, indem sie sagt, wir setzen einfach eine Kulisse auf den Kopf.
Sagt der Kunsthistoriker und Frisurforscher Christian Jannicke.
Also für mich ist Haar eine Art Kunst. Man kann sich daraus erschließen, wie es Leuten geht zum Beispiel. Nicht nur das, sondern es ist auch eine Ausdrucksweise von Gefühlen oder Emotionen. Und es hat natürlich auch sowas wie einen sozialen Status.
Bringt es Mona auf den Punkt.
Also zum Beispiel, wenn man sehr gepflegte Haare hat, wenn man sich sehr viel Mühe dafür gibt, das sieht natürlich auch gepflegter aus. Leute bewundern einen dafür. Egal, ob das Hochsteckfrisuren sind, Zöpfe, sonstiges. Man kann sich so austoben damit, dass man sich einfach oft die Zeit und Mühe macht, um etwas Schönes zu kreieren. Deswegen ist für mich Haar wie Kunst.
In der Frisur, wenn wir das Haar schneiden, wenn wir die Haare binden, schmücken, zurechtlegen, Dort ist gewissermaßen der Übergang von der Natur zur Kultur des Haares und bis hinein zu dem Haar als Artefakt in der Frisur angelegt.
Das Haar als Artefakt und damit Gegenstand einer eigenen Kunstgeschichte der Frisur?
Am westlichen Ende Bayerns findet sich die Deutsche Friseurakademie in Neu-Ulm, die größte Friseurakademie der Republik. Und direkt daneben Herr Zopfs Friseurmuseum. Mit 30.000 Exponaten das größte Friseurmuseum der Welt. Wo könnte man sich besser in die Welt der Friseure vom Bader und Barbier über Perückenmacher bis zum heutigen Friseur über die Geschichte der Frisur und des Haares als Kunstgegenstand hineinwühlen, hineinwuscheln als hier?
Wir haben hier zum Beispiel die älteste Schere. Die sieht aus wie eine Buchsbaumschere oder eine Schere zum Schafe scheren. Das war aber früher die älteste Schere, mit der man Haare geschnitten hat.
Harald Gloning ist der Herr der Haare, der Direktor des Friseurmuseums.
Dann sehen Sie hier in dem Museum die älteste Haarfarbe. Das war die Farbe Orange. Die kam aus Paris, aus dem Rotlicht. Warum? Die reichen Damen haben per Dekret erlassen, dass sich die käuflichen Damen die Haare rot gefärbt haben. Und das konnte man früher nur mit orangem Henna. Das hier ist ein spezielles Friseurmöbel. Das ist ein sogenannter Nierentisch, in dem alles das, was früher nur Friseure verkauft haben, ausgestellt ist. Seifen, Parfums, etc. Was viele nicht wissen, der einzige und das meistverkaufteste Friseurprodukt aller Zeiten waren Kondome, weil man die nur beim Friseur kaufen konnte.
Tja, man konnte nahezu alles vom Friseur bekommen. Kein Wunder, dass der Titelheld in Rossinis Barbier von Sevilla singt:
Sono il factotum della città, della città, della città.
Ich bin das Faktotum der Stadt.
Das Mädchen für alles.
Der Friseur hat einen Wandel gemacht. Früher hieß ja der Friseur der Bader. Und man muss sich das so ein bisschen grob vorstellen. 1900 waren nur, bis 1900 nur Männerfriseure. Frauen hatten eine Frisur, einen Dutt mit Kopftuch oder Haube. Männer sind jeden zweiten Tag zum Friseur, haben sich Haare und Bart machen lassen. Den Bart haben sie dann abends eingebettet in eine sogenannte Bartbinde, haben ihn einbalsamiert, um ihn weich zu machen. Am nächsten Morgen haben auch eine Haube oft aufgezogen. Und am nächsten Morgen ist man aufgewacht, hat sich wieder mit Onduliereisen schön gemacht, den Bart und die Haare in Form gebracht und hat dann aus sehr besonderen Tassen, sogenannten Barttassen, getrunken, damit der Bart nicht feucht oder nass wurde. In dem Museum finden sich sehr, sehr besondere Barttassen von bekannten Leuten, zum Beispiel hier vom Kaiser Wilhelm II. Oder auch von Bismarck.
Die ersten Aufzeichnungen von Friseuren in Bayern stammen aus dem 16. Jahrhundert. In den Städten begannen sich nach und nach spezialisierte Handwerker zu etablieren, spezialisiert auf Haarpflege und Styling. Im 17. und 18. Jahrhundert entstehen dann in größeren Städten wie München Friseurinnungen. Sie regeln das Handwerk und sichern die Qualität. Mit dem 18. Jahrhundert befinden wir uns in der Stilepoche des Spätbarock.
Oder auch Rokoko, der Flower-Power-Ära des 18. Jahrhunderts. In Bayern unter anderem geprägt von Hofbaumeister François du Cuvillier. Aber auch in Bayern eine hygienisch haarige, um nicht zu sagen atemberaubende Zeit.
Im Friseurfach gibt es die sogenannte Stilkunde mit der Epoche Rokoko. Das ist hier zum Beispiel ein Schminktisch, das nannte man eine Podröse. Das waren ein bisschen vornehme Leute, das ist alles versilbert. Und was Sie sehen, was hier fehlt, ist Wasser. Man hat sich gepudert, weil früher haben sich Leute nicht gewaschen, nur gepudert. Wie arg die körperliche Hygiene hier runter war, das sehen Sie an diesem Stuhl. Das ist ein kaiserlicher Frisierstuhl, der auch in Bayern seinen Platz hatte. Da hat der Kaiser sogar während des Haarschnittes sein Geschäft verrichtet.
man zieht aus dem Friseurstuhl einfach das Sitzpolster, darunter eine Sitzöffnung, unter der eine Schüssel platziert werden konnte, immer noch kann.
Also dankenswerterweise lässt uns Museumsdirektor Harald Gloning nicht lange darüber nachdenken.
Dann sehen Sie hier sogenannte Flohfallen. Das wurde neben der Perücke, die hat man nur aufgehabt, damit man sich die Haare nicht waschen konnte oder musste, hatte man Raffröcke an und hat sogenannte Flohfallen eingenäht in die Röcke, um damit Flöhe zu fangen oder sich zu beduften.
Natürliches, gesundes, glänzendes Haar? Fehlanzeige. Frau
und Mann trugen Perücke. Und das fing schon im 17. Jahrhundert ab 1655 an. In der Münchner Residenz und anderen bayerischen Schlössern war die Perücke Teil des höfischen Lebens. Die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung spricht in diesem Zusammenhang vom Perückensäkulum, dem Perückenzeitalter. Die sogenannte Allonge-Perücke war im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert auch in Bayern das Statussymbol für Adel und gehobene Stände. Allonge bedeutet so viel wie Anhängsel oder Verlängerung. Die Perücke bestach durch lange, lockige Haarpracht, die bis über die Schultern reichte und, wie Harald Gloning schon sagte, reichlich gepudert wurde. Die Allonge-Perücke war der Inbegriff von Macht und Eleganz. Max Emanuel von Bayern, der blaue Kurfürst, trug zur Perücke oft modebewusst einen Plattenharnisch mit Jabot, also Spitzenhalstuch, und einer kostbaren Draperie aus Pelz oder Seide.
Erfunden wurde diese Mode freilich in Frankreich. Der Hof von Versailles, das Idealbild absolutistischer Macht. Hier scheren sich die Höflinge wenig um klassische Attribute von Männlichkeit und übernehmen die Attitüden der Damen. Und die Bayern übernehmen dann bald die Attitüden der Franzosen.
Die Allonge-Perücke wird zum Statussymbol in ganz Europa, weil der Sonnenkönig Ludwig XIV. Sie trug.
Nachdem ihm 1658 durch ein Typhusfieber die Haare ausgefallen waren.
Es gibt ja von Thackeray zum Beispiel aus dem 19. Jahrhundert eine böse Kritik oder ein Cartoon eigentlich über Louis XIV, in dem wir verschiedene Stadien sehen, in denen der Monarch am Ende nur noch aus der Allonge-Perücke besteht und den hohen Schnallenschuhen, die geschmückt sind, und seinem Hermelinmantel und so weiter.
Die Staatsperücke. Dieser Ausdruck von Macht und Pracht hatte zur Folge, dass Bärte in den Gesichtern bei Hofe nichts mehr verloren hatten.
Schließlich sollte der von Mann und Frau getragene Fremdhaarputz durch nichts in seiner Wirkung beeinträchtigt werden. Der Kunsthistoriker Christian Jannicke.
Und wenn man sagt, dass unter einer Allonge-Perücke vielleicht nur die Glatze eines buckligten Männleins steckte, so könnte man mit Voltaire antworten, dass es die Aufgabe des Alters ist, der Jugend den Anblick desselben zu ersparen. Das heißt, in der Perücke haben wir sozusagen die ganz offensive, bei Hofe geübte Antwort, ganz in Richtung auf die Neuhervorbringung, die Konstruktion eigentlich des Frisurträgers durch ein Artefakt.
Die Kulturgeschichte des Haars ist die Inszenierungsgeschichte der Frisur. Haar und Frisur sind soziale Medien.
Haare werden aufgeführt. Und die Kulturgeschichte der Frisur ist auch eine des Aufführungszwangs.
Im Barock noch mussten Frauen zum Beispiel, die vergewaltigt worden waren, ihr aufgelöstes Haar vor Gericht zeigen und gewissermaßen aufführen und damit auch die Versehrtheit, das Trauma visualisieren.
Frauenhaar ist weit mehr als nur Schauplatz von Mode oder eine erotische Projektionsfläche. Erinnern wir uns an den von Museumsdirektor Harald Gloning erwähnten Zwang zum Rotfärben des Haars für Prostituierte. Rotes Haar war stereotyp lange das Kennzeichen von Hexen. Oft genügte rotes Haar, um als Hexe angeklagt zu werden und auf dem Scheiterhaufen zu enden.
Na na.
Oder blond. Dummes Blondchen, naiv und leicht zu haben.
Blondes Gift, verführerisch und durchtrieben.
mit unzähligen saublöden Blondinenwitzen.
Ein Preis, ein Bayer, eine Nonne und eine fesche Blondine teilen sich in der Bahner Abteil. Da
wag es nicht.
Ja, schauen wir uns doch lieber weiter in Herrn Zopfs Friseurmuseum um. Schau doch mal da, die Zeichnungen von der Frau da.
Das sind Kupferstiche.
Ach so, ja. Schau nur, was für lange Haar die Frau hat.
Das ist die Sissi, gebürtige Bayerin aus dem Haus Wittelsbach, groß geworden auf Schloss Possenhofen am Starnberger See. Ein bayerisches Mädel, das auf den österreichischen Kaiserthron kam.
Die Sissi hatte Haare bis zum Boden und musste epochegemäß eine Hochsteckfrisur tragen. Sie hatte sogar 4 Kilo auf dem Kopf und einen eigenen Haarträger.
Musste tragen. Dunkelbraun, wallend und bodenlang. Ihre Haarpracht galt als Zeichen königlicher Einzigartigkeit. Die Frisuren, die sie trug, prägten die Mode und wurden als Inbegriff von Anmut und edler Erscheinung angesehen. Aber da waren wir ja schon. Lang hat es zu sein, das Frauenhaar. Kurzhaarschnitte für Frauen? Eine Revolution. Als Ausdruck weiblichen Selbstbewusstseins um 1800 in der Tituskopffrisur, ursprünglich eine Herrenfrisur mit vom Wirbel weg nach allen Seiten gekämmten Haaren, gleich lang geschnitten und kurz gelockt. Oder der Bubikopf der 1920er Jahre.
Weibliche Selbstverstümmelung, sagten konservative Männer damals. Gottlos, meinte die Kirche. Besonders im katholisch-konservativen Bayern galt der Kurzhaarschnitt für Frauen als Symbol des Sittenverfalls, Vermännlichung der Frau und Verlust traditioneller Werte.
Und gipfelte ein paar Jahre später in der nazibraunen Modeempfehlung: Arisch ist der Zopf, jüdisch ist der Bubikopf.
Während Männer Kurzhaarfrisuren, oft mit rasierten Seiten und strengem Scheitel, meist pomadisiert, zu tragen hatten.
Die jungen Leute waren früher schöner. Erstens haben sie gar nicht so lange Beatles gehabt. Sogar wie zu den Burschen, wenn sie euch sehen, dass sie hier die Gold.
Nach dem Zweiten Weltkrieg werden Haare zum Argument im Generationenkonflikt. Spießer gegen Jugend, Lederjacke, Jeans, Beatles, Pilzköpfe und Elvis-Tolle als Kampfansage.
Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Filled with pain. Shall I?
Apropos Elvis.
Hier finden Sie die Haarschneidemaschine, mit der Elvis Presley die Haare geschnitten wurde. Auf die bin ich natürlich stolz, die ist sehr medial wirksam.
Lenk nicht ab. Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Starrst du auf deinen kahlen Kopf und wünschst dir, du hättest Haare? Hat Elvis gerade gesungen. Das Thema Glatze gefällt dir nicht, nicht wahr? Ich denk mal, es ist an der Zeit, nach so viel Reden über Frauenhaar auch mal über Männerhaar und die Probleme damit zu sprechen, gell?
Man spricht von der Kulturglatze oder davon, dass man gewissermaßen Tabula rasa macht, weil man ohnehin nicht mit starkem Haupthaarwuchs verwöhnt ist oder gesegnet ist.
Und was auf dem Kopf fehlt, ist an anderer Stelle zu viel. Nicht wahr, Herr Jannicke?
Tatsächlich gibt es ja geschlechtsspezifische Unterschiede auch schon in der Natur des Haares. Ja, wir haben sozusagen ein Haarkleid am Körper, das bei uns Männern noch näher sozusagen am Affen ist. Da haben wir noch nicht alles verloren. Manchmal sagt man auch scherzhaft zu Freunden im Schwimmbad, zieh doch mal deinen Pullover aus und meint damit das Rücken- oder Brusthaar.
Es ist ja nicht so, dass nicht auch bei euch Frauen Haare an Stellen wachsen, wo sie unerwünscht sind.
Bei Frauen ist es ein absolutes No-Go inzwischen. Wenn man mit unrasierten Achseln rumläuft, man wird nicht nur einmal drauf angesprochen. Das ist mit der Zeit gekommen. Ich denke, dass es einfach irgendwie so ein ästhetischeres Bild ist mit eben dieser Glätte, mit Gepflegtheit, dass es vielleicht darum gehen könnte, dass man vielleicht einfach Achselhaare mit irgendwie Schmutz verbindet oder mit Schweiß oder mit schlechtem Geruch, was ja aber absolut nicht der Fall ist, wenn man sich einfach regelmäßig wäscht.
Erzählt die 13-jährige Mona. Wer macht diese Normen, die schon ganz junge Frauen maßregeln?
Die Körperbehaarung zu regulieren war schon immer ein Ziel der Modebewussten oder der höheren Klassen.
Wir finden das sozusagen in der Regulierung oder im Schnitt des Bartes zum Beispiel bei Männern, ja. Aber auch die Frage, welches Körperhaar sichtbar, statthaft ist bei Frauen, am Bein zum Beispiel oder ob es den sogenannten Damenbart geben darf oder nicht. Die Vorstellungen darüber sind wandelbar. Es gibt auch das Bekenntnis, auch das erotische, erotisch aufgeladene Bekenntnis zu starkem Körperhaar. Und natürlich muss man diese ganze Thematik in Wechselwirkung mit den Medien sehen.
Medien, die in Avataren völlig purifizierte Körper präsentieren, die Ansprüche aufwerfen, denen wir uns unterwerfen.
Unrealistische Schönheitsideale.
Und natürlich gibt es dort Gegenbewegungen. Das kann so weit gehen, dass die Körperbehaarung auch eigentlich als Fanal oder als Signum gegen bestimmte Geschlechterzuschreibungen auch eingesetzt und entsprechend inszeniert werden kann.
Über die Kulturgeschichte des Rasierens könnte man mit den Ausstellungsstücken in Neu-Ulm ein eigenes Museum eröffnen.
Dann sehen Sie in dem Raum zum Beispiel die Geschichte des Rasierpinsels. Die teuersten Rasierpinsel sind aus Dachshaar. Und da gibt's natürlich ganz, ganz unterschiedliche Qualitäten. Dann ist hier hinter uns die Geschichte des Rasiermessers. In England zum Beispiel ist das Rasiermesser ganz hoch angesehen und zu jedem königlichen Anlass, Hochzeit, Geburten, Sterbefälle, gibt's eine Sonderedition eines Rasiermessers. Das sehen Sie hier mit ganz tollen Gravuren und so weiter. Rasieren in der Schule findet zum Beispiel übungsmäßig statt, was viele auch nicht wissen, am Luftballon. Und immer wenn es knallt, hätte man einen geschnitten.
Frau rasiert klaglos, wo es nötig ist. Mann macht um das Gestrüpp, das ihm im Gesicht wächst, ein großes Brimborium.
Vollbart, Dreitagebart, Oricatre, Ziegenbart, Ankerbart, Schnurrbart, Koteletten, Schifferkrause, Soulpatch, Short, Box, Beard, Garibaldi, Ducktail, Fu Manchu, Walross, Van Dyck, Chaplinbart, French Fork.
Ja, der große Vorteil von Bärten liegt darin, dass man nicht mehr viel von den Gesichtern sieht.
Man kann bei Bärten ja so viel falsch machen. Nicht wahr, Nico?
Also leider, wenn Sie sich in die falsche Richtung rasieren oder wenn Sie jetzt eine sehr empfindliche Haut haben, dass Sie sich trotzdem dann nass rasieren, weil das kann auch sehr gefährlich werden. Weil ich frage dann immer viele Herren, ob sie die Rasierklinge überhaupt vertragen. Am Hals, an die Backen oder im Knack, also im Nackenbereich. Dann sage ich immer, ich würde es lieber mit der Maschine machen. Ich habe da einen Shaver, deswegen, um Reizungen vorzubeugen, lieber keine Klinge und auch kein Aftershave. Also kein Rasierwasser.
Und mit unseren Bärten und Haaren sind wir Herren genauso der Mode unterworfen wie ihr Frauen.
Ja, also bei den Bärten momentan halt, dass vorne länger sind, an den Seiten entweder sehr kurz oder etwas kürzer angeschnitten. Und bei den Haaren ist jetzt momentan wieder, dass die Seiten doch etwas länger sind. Also die Taperfades kommt zurück, die Tolle sowieso, Scheitel auch, aber nicht mehr so jetzt, aber er bleibt schon noch, der Seitenscheitel. Aber eher die Tolle im Fachbegriff Slickback.
Weiß der Heldenmacher.
Im 19. und 20. Jahrhundert trugen 5 von 6 bayerischen Königen Bart. Ludwig I. sowie Maximilian II. Schnauzer. Märchenkönig Ludwig II. Auch Schnauzer, aber verlängert in den Kinnbart übergehend. Und bei Prinzregent Luitpold und Ludwig III. Lange, üppige Rauschebärte. Der Bart ist seit jeher nicht nur Herrschaftszeichen, sondern auch ein Symbol für eine gemeinsame Identität. Bei vielen Trachtlern gehört zum Gamsbart am Hut der gepflegte Vollbart am Kinn.
Und wer dazugehören will bei den Oberammergauer Passionsspielen, für den sind Rasierer tabu.
Bärte verbinden.
Jeden zweiten Samstag im Monat von September bis April haben wir einen sogenannten Clubstammtisch.
Vom äußersten Westen Bayerns in Neu-Ulm begeben wir uns weit in den Osten. Zum Clubstammtisch des Ostbayerischen Bart- und Schnauzerclubs 1996 e.V.
Der findet in Amberg in der Oberpfalz in unserem Stammlokal Alte Kaserne statt. Und da redet man auch über Gott und die Welt. Aber eben auch über Bartpflege, über Bartwuchs und was halt alles zum Bart so dazugehört.
Willi Preuß ist Gründungsmitglied und zugleich auch Präsident des Clubs.
Die Reise vom Westen in den Osten spiegelt in gewisser Weise die bärtigen Wurzeln des ostbayerischen Clubs.
Ich habe das mit heimgenommen und bin seit 1. Oktober 1992 bis heute Mitglied im ersten schwäbischen Bart- und Schnauzerclub 1991 Schönberg e.V. Ich habe ein paar Freunde gehabt, die auch gut bestückt waren, was den Bart anbelangt. Die habe ich dann eben eingeladen, nachdem ich 1993 bei der Europameisterschaft der Bärte in Höfen an der Enz mitgemacht habe und da im Stechen den amtierenden Weltmeister in dieser Kategorie besiegt habe und Dritter geworden bin, habe ich die Kameraden mit eingeladen und gesagt, du müsst unbedingt mit hingehen, das ist super, ist schön.
Europameisterschaft der Bärte? Weltmeister? Ich glaub's nicht. Mannsbilder müssen auch aus allem einen Wettbewerb machen.
Da sind dann auch mitgefahren und im Laufe der Zeit haben sie halt dann gesagt, Mensch, wir müssen mal 400 Kilometer fahren, dass wir unsere Bartfreunde sehen, das können wir doch selber auch. Ja, dann haben wir ein paar Leute zusammentrommelt und dann waren wir 20 Gründungsmitglieder am 21. September 1996 und haben in Amberg den Ostbayerischen Bart- und Schnauzerclub 1996 e.V. gegründet.
Ein Verein, der sich der Bartkultur verschrieben hat, der seine Mitglieder unterstützt, an Meisterschaften teilzunehmen, um dort sehr gute Platzierungen zu erreichen.
Und wie muss ich mir so eine Bartmeisterschaft vorstellen?
Am Tag der Meisterschaft vormittags ist dann eine Vorjury. Da sitzen drei erfahrene Bartträger und schauen sich den Anmeldezettel und den Mann persönlich an und entscheiden dann, hat sich der für die richtige Kategorie angemeldet oder nicht.
Schnurrbart? Naturale, Dali, kaiserlich? Teilbart? Musketier, Sideburns, Freistil oder Vollbart, Naturale, Verdi, Garibaldi, wer teilnehmen will?
Der muss sich natürlich auch diesen Richtlinien unterwerfen, ist ganz klar. Weil dann, wenn es zur Bewertung geht, geht es auf die Bühne und dann sitzen 7 Schiedsrichter dort und die müssen dann nicht mehr entscheiden, ob der in der richtigen Kategorie ist, sondern die entscheiden dann, soll der Erster werden, Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter. Und da haben wir ein Bewertungssystem, das von 5 bis 10 geht, in Halbpunktschritten. Also 5, 5,5, 6, 6,5. Wobei die schlechteste und die beste Wertung gestrichen wird, sodass also 5 Wertungen überbleiben und die Höchstpunktzahl dementsprechend 50 ist.
Und wie kommt man auf phänomenale 50 Punkte?
Dafür muss man einiges an Sorgfalt und Pflege in seinen Bart investieren, erklärt der mehrfache Bartmeister Willi Preuß.
Ich empfehle immer, jetzt lass einmal deinen Bart 2-3 Monate einfach überall wachsen, noch gar keine Kategorie festlegen oder sowas. Und dann kann man schauen, was für Vorteile, was für Nachteile. Und dementsprechend kann man den dann zuordnen. Und dann kann man auch sagen, das und das Öl oder der und der Balm und so weiter. Manche vertragen kein Spray. Das ist dann nichts, wenn der sich steilen müsste. Da bleiben also dann bloß die naturale Klassen zum Beispiel. Es sind Erfahrungswerte. So direkt ein Tipp, gleich am Anfang, ist schlecht zum Geben, weil da kann man viel verkehrt machen.
Ach, was denn zum Beispiel?
Ganz wichtig zum Beispiel ist jetzt bei mir beim Vollbart. Da geht schon an, beim Duschen, was nimmt man für ein Shampoo? Ja, kein scharfes und so weiter. Dann ganz wichtig, wenn man aus der Dusche rausgeht, nicht reiben, sondern tupfen. Dann ganz wichtig beim Ausbürsten, dass man unten anfängt, wenn nämlich Knoten drin wären. Und ich fange ganz oben an, dann zieht sich der zu und ich reiß das Haar raus. Wenn ich unten fange, kann ich den Knoten vielleicht noch ausfrisieren. Dann ganz wichtig, bei der Bürste dürfen vorne an den einzelnen, dürfen keine Knopperl sein oder sowas. Also keine Verdickung. Dass, wenn wirklich ein Knoten drin ist, dass der von dem Ding runterrutschen kann und nicht sich festzurrt und dann reißt ihn erst recht aus.
Aus Bärten geflochten. Ein Band, das Bartträger in Amberg zusammenführt, wo sie ihre Erfahrungen über Bartwuchs und Bartpflege austauschen.
Na, wie wär's? Magst dem ostbayerischen Bart- und Schnauzerclub beitreten?
Also, das.
Nein, ganz im Ernst. Nicht alle Bartfans müssen Bartträger sein. Die Barttracht ist kein Muss, um im Verein Mitglied zu werden. Man muss noch nicht einmal ein Bayer sein.
Wir sind also sehr international aufgestellt. Wir haben insgesamt 8 Nationen im Club.
Das war nicht immer so. Im 19. Jahrhundert war der Bart auch Ausdruck klarer Abgrenzung, auch politisch. Je nachdem, wie der Bart getragen wurde, konnte man ablesen, wem man nahe stand. Royalist? Arbeiter? Und in welchem Regiment kam ein schneidiger bayerischer Offizier damals ohne Schnauze aus? Und dann das 20. Jahrhundert. Glatt und kahl das Kinn.
Der moderne Mann trägt keinen Bart mehr.
Bis es dann 1968 wieder losgeht, mit den Hippies oder noch später in den 80ern. Die ganzen Magnum-Schnauzer.
Über die langhaarigen 68er hat man sich in Bayern natürlich ganz besonders aufgeregt.
Na, ich bin gegen Spießbürgertum, das ist alle da und ich finde das auf eine Art toll und dufte so.
Mit der Sans könnte sie einem unterhauen.
In der Zeit der hohen Moderne, in den 60er, 70er Jahren, auf der einen Seite in der Zeit klassischer männlicher Kurzhaarfrisuren, das war die Zeit, in der die Rebellion langes Haar getragen hat. Aber das lange Haar ist ja zu noch älteren Zeiten, wenn wir in das europäische Mittelalter zum Beispiel zurückgehen, zum Teil sogar noch in die Zeit der Renaissance um 1500. So finden wir dort langes, meist gepflegtes Männerhaar bei den Noblen. Ja, bei den Rittern, während die einfachen Knechte vielleicht, ja, oder die Unfreien kurzgeschoren herumlaufen. Also da drehen sich natürlich Dinge.
Ja, so ein gescherter Hammi. Also ein geschorener Schafbock. Schon in der Germania des römischen Geschichtsschreibers Tacitus ist zu lesen, dass das Scheren des Haupt- und Barthaares bei unseren Vorfahren verpönt war, weil es als Zeichen der Unfreiheit galt. Kahlgeschoren wurden nur Unfreie, Leibeigene, Sklaven, Gefangene und Verbrecher.
Weil das Haar Ausdruck von Stolz und Freiheit sein kann, wurde es auch immer wieder symbolisches Ziel von Kontrolle und Unterdrückung, indem es verborgen, verschleiert oder gar geschoren wird.
Man muss unterscheiden zwischen der Verbergung und dem Scheren des Haares. Die Verbergung zum Beispiel ist ja in vielen orientalischen Kulturen eigentlich bis heute angesagt. Und man könnte sagen, das ist ein Ausdruck der Sinnenfeindlichkeit. Man könnte auch umgekehrt argumentieren, es ist der Ausdruck des Wissens gerade um die sinnliche Macht und die verführende Macht und Potenz des Haares.
Erläutert Frisurforscher Christian Janecke. Und das Scheren des Haars muss keineswegs immer einen aufgezwungenen Akt der Demütigung bedeuten. Es steht auch für Askese, etwa beim Eintritt ins Kloster.
Es kann aber auch, denke ich, da werden wir wieder bei einer sehr, sehr zeitgenössischen und ja, säkularen Form, es kann auch eine Art des Schwellenhandels sein. Etwa hat man es erlebt, dass Menschen sich nach der Trennung von einem Partner zum Beispiel die Haare abschneiden, so wie sie vielleicht auch dann die Bettwäsche oder die Matratze wechseln und einen Neuanfang damit auch eben inszenieren. Insofern kann dem Haarabschneiden tatsächlich auch ein Lebensabschnitt entsprechen.
Für den Lebensabschnitt der Jugend bzw. für die Jugendkultur ist die Frisur eine unverzichtbare Ikone geworden. Die Punks mit bunt gefärbtem Irokesenschnitt, die Popper mit fein geföhntem Pony, die Typen mit der Mantamatte, die kahlgeschorenen Skinheads.
Dennoch gibt es auch gewissermaßen wieder alles Historische und wieder diesen Spiegel der Zeit der Frisuren auch sind, dagegen dennoch so etwas, was man Frisurgrundtypen nennen könnte. Und vielleicht mehr als auf anderen Lebensgebieten. Und das liegt einfach daran, dass unser Haupthaar am Kopf ja doch sehr zurückgegangen ist auf eine ganz merkwürdige, ein ganz merkwürdiges Gerätformat, wie ein, also unser Scalp. Und der lässt gar nicht so viele Variationsmöglichkeiten übrig.
Asiatisches Haar. Gerade, dick und kreisförmig im Querschnitt. Afrikanisches Haar, gekraust und schraubenförmig mit elliptischem Querschnitt. Bayerisches bzw. europäisches, oval im Querschnitt. Und dann die individuellen Ausprägungen, glatt, wellig oder lockig.
So kehren bestimmte Prototypen von Frisuren immer wieder. Der Pferdeschwanz, Flechtzöpfe, der Dutt.
Oder nehmen wir eine andere Frisur wie den Fukuhila, vorne kurz, hinten lang. Wir finden ihn genauso beim jungen Napoleon wie teilweise beim alten Hegel. Man findet ihn bei russischen modebewussten jungen Männern der 1980er Jahre. Und jetzt finde ich ihn bei meinen Studenten wieder, die dann einen mäßigen, abgestuften Neo-Fukuhila tragen. Also das ist Retro-Retro-Retro-Mode, der jeweils andere Dinge natürlich bedeuten kann.
Und durch ethnische Herkunft bedingte charakteristische Merkmale von Haar können ebenfalls etwas bedeuten. Zum Beispiel der Afro mit stark gekrausten, nach allen Seiten abstehenden dichten Locken. Ein Widerstandszeichen der Black Power Bewegung in den 1960er Jahren und mehr Symbol für schwarzen Stolz und schwarze Schönheit.
Schönheit. Einfach geschaffen aus verhorntem Eiweiß. Gestylt vom Barbier, Friseurin, Coiffeur, Stylistin mit Gespür für Ästhetik. Ein Beruf mit Tradition und lange Zeit nicht dem besten Ruf. Anstrengend und schlecht bezahlt, hieß es.
Die Expertise für das Ästhetische, die kam erst allmählich hinzu. Und heute überwiegt sie gewiss.
Wenn in das Museum Menschen kommen, Friseure, die sich begeistern für den Beruf, ist das hier immer die wichtigste Stelle, auch wenn sie nicht die markanteste ist. Ich zeige hier eins, nämlich eine Original-Geisha-Perücke aus Kyoto, Japan.
Erzählt Harald Gloning im Friseurmuseum in Neu-Ulm, gleich neben der Deutschen Friseurakademie.
In Japan gibt es Menschen, nur eine Handvoll, die so eine Perücke noch falten, nennt man das, können. Die sind sehr anerkannt und verdienen auch Geld. Und wenn ein Friseur etwas richtig gut kann, dann ist er heute, ist das ein toller Beruf, wo man auch wirtschaftlich schon Geld verdienen kann.
Was gäbe es nicht noch alles zu entdecken in Herrn Zopfs Friseurmuseum an der Westgrenze Bayerns?
Das hier ist die älteste Infrarotlampe, mit der nachweislich den ersten Bayern-Profis Sepp Maier und Karl-Heinz Rummenigge eine Dauerwelle verpasst wurde. Frauen war das immer üblich, aber plötzlich kam diese Mode auch beim Mann an und die männliche Dauerwelle wurde nicht mit den herkömmlichen Geräten eingewirkt, sondern mit einer Infrarotlampe, die aussieht wie aus Star Wars.
Unzählige Friseurmeisterbriefe, Schmuck aus Haaren, berührende Haarbilder.
Zwischen 1870 und 1904 haben die Menschen, wenn jemand verstorben ist, sogenannte Haarbilder gemacht. Das heißt, sie haben dem Verstorbenen die Haare abgeschnitten, hier zum Beispiel einem 6-jährigen Mädchen, und haben daraus einen Lebensbaum geformt.
Oder der einzige denkmalgeschützte Friseursalon der Welt.
In diesem Salon wurde nachweislich in Dresden 1900 bis 1920 Theo Lingen, Trude Herr, Heinz Rühmann, Heinz Erhardt die Haare geschnitten. Das war ein Filmsalon. Dieser Salon konnte ganz Sachsen nicht erhalten. Der steht jetzt in Neu-Ulm und ist absolut der Highlight in dieser Friseurwelt.
Wer die Haare schön hat, wird zum Helden. Mit einem wirklich guten Barber.
Die ganzen Herren sind für mich wie eine zweite Familie, also die Kunden. Und ich freue mich, dass ich jeden seinen Wunsch erfüllen kann. Deswegen sage ich nämlich nach jedem Haarschnitt oder nach jeder Rasur, ich hoffe, ich habe deinen Wunsch erfüllen können.
Und wer seine Familie unter den Bärtigen sucht?
Wir organisieren alles. Von der regionalen Dorfmeisterschaft, sage ich jetzt einmal, bis hin zur Weltmeisterschaft. Also Olympiaden, internationale deutsche Meisterschaften zum Beispiel, Europameisterschaften.
Also für mich ist Haar eine Art Kunst. Man kann daraus erschließen, wie es Leuten geht zum Beispiel. Nicht nur das, sondern es ist auch eine Ausdrucksweise von Gefühlen, Emotionen. Und es hat natürlich auch sowas wie einen sozialen Status.
Haar ist Kunst, politisches Symbol, Ausdruck von Stolz, modisch, unverzichtbar, natürlich, körperlich und gestaltetes Artefakt. All das ist die Frisur. Ewig lockt das Haar. Es ist sinnlich. Es ist erotisch.
Und ekelhaft.
Was?
Widerlich, wenn es fettig auf dem Kopf pappt oder im Haarsieb der Hoteldusche klebt.
Du findest aber auch immer ein Haar in der Suppe.
Bärte, Zöpfe, Platten.
Haariges Bayern.
Ein bayerisches Feuilleton von Frank Halbach.
Es sprachen
Ines Hollinger
und Thomas Birnstiel.
Technik Ruth-Maria Ostermann.
Regie Frank Halbach.
Redaktion Michael Zamitzer.
Und wer dazu das Gesicht hat, kann auch diese Frisur tragen. Mit etwas Pomade eingerieben hält sie Regen und Wind stand. Auch für Reisen sehr praktisch. Damit kann man nämlich sogar tauchen.
Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2026.